Wir hören den Propheten Jesaja, Kapitel 62, die Verse 1 bis 12. Und um Zions Willen schweige ich nicht, und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Und die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Man wird dich nicht mehr Verlassene nennen und dein Land nicht mehr als Wüste bezeichnen, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr und dein Land Vermählte. Denn der Herr wird Lust an dir haben und dein Land wird wieder vermählt sein. Denn wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen. Und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm: Ich will dein Korn in Zukunft nicht mehr deinen Feinden zur Speise geben, und die Fremdlinge sollen nicht mehr deinen Most trinken, um den du dich abgemüht hast, sondern die es einsammeln, die sollen es essen und den Herrn preisen, und die ihn einbringen, die sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Geht hin durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, mach Bahn. Räumt die Steine weg, hebt das Banner hoch empor über die Völker. Siehe, der Herr lässt verkündigen bis ans Ende der Erde, sagt der Tochter Zion. Siehe, dein Heil kommt, siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich wird man nennen, die Stadt, nach der man fragt und die nicht mehr verlassen wird. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns nun die Herzen öffnest für dein Wort, dass uns die Freude über dein Kommen ganz erfüllt. Amen. Ja, was will uns Gott sagen mit diesem Wort des Propheten Jesaja? Da geht es um Zion, da kommt Jerusalem vor, Mauern, Wächterland und so weiter. Das sind vielleicht Dinge, die uns nicht so persönlich betreffen, das scheint eher weit weg zu sein. Was hat uns das heute am 4. Advent 2022 zu sagen? Es fällt uns oft schwer, die alttestamentlichen Propheten zu verstehen. Meist greifen wir uns einzelne Verse raus und verwenden sie als Segensworte für besondere Anlässe wie Geburtstage, Taufe, Hochzeit und so weiter. Ja, das ist gut, das ist völlig in Ordnung. Gottes Wort dient uns auch auf diese Weise. Aber in diesem Text geht es auf den ersten Blick keinen solchen besonderen Vers, wo man ein Thema dran aufhängen könnte. Wie bekommen wir Zugang zu so einem Text als Ganzes? Was will uns Gott damit heute sagen? Da möchte ich erst was Grundsätzliches sagen zum prophetischen Wort Gottes. Vielleicht fragen wir uns bei solchen Texten manchmal, ja, geht es hier jetzt um vergangene Ereignisse? Ist das jetzt erfüllt oder ist das noch zukünftig? Ist nicht immer so ganz klar oder eindeutig. Macht uns oft Schwierigkeiten, das zeitlich einzuordnen. Es gibt prophetische Texte in der Bibel, da gibt es eine Chronologie von Ereignissen, die aufeinander aufbauen. Und das sind der Prophet Daniel, das sind die Endzeitreden Jesu und die Offenbarung. Da haben wir eine ziemlich klare zeitliche Abfolge von zukünftigen Ereignissen dargestellt. Die übrigen prophetischen Texte im Alten Testament sind nicht chronologisch strukturiert, sind eher thematisch aufgebaut. Also da werden verschiedene Ereignisse in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammengeschaut und in ein prophetisches Gesamtbild eingefügt. Und so ein prophetisches Bild hat eine bestimmte Absicht. Das will ermutigen, es will trösten, es will zur Umkehr aufrufen oder Gott verherrlichen. Also suchen wir nicht nach einer Chronologie, sondern eher nach so einem Generalthema. Damit kommen wir besser zurecht. Das zweite Problem, was wir vielleicht haben beim Verständnis solcher Texte, ist unsere Einstellung zu Israel. Wir bedauern oft, dass die meisten Juden heute blind sind für ihren Messias Jesus Christus. Aber ich habe den Eindruck, dass das vielleicht auch umgekehrt zutrifft, dass viele Gläubige Schwierigkeiten haben mit ihrem Verständnis von Israel. Und es hat viel mit der Kirchengeschichte zu tun. Eine sogenannte Kirche hat die Juden mal als das verfluchte und von Gott verworfene Volk verurteilt. Und die Kirche hat dann die ursprüngliche Stellung Israels als Gottes erwähltes Volk bekommen. Diese bösartige Ersetzungstheologie behauptet heute zum Glück kaum noch jemand. Aber man sagt eher, ja, die Juden gehören natürlich auch zum Heil dazu, aber sie sollen sich ja erstmal zu Jesus bekehren. Ja, das stimmt. Stimmt zu 100%. In der jetzigen Phase der Heilsordnung der Gemeinde gehören die an Jesus gläubigen Juden zur Gemeinde Jesu dazu. Aber sie bleiben auch noch Angehörige ihres Volkes. Das stimmt, aber es sind nur 50% der Wahrheit. Die anderen 50% ist, dass es in der Bibel sehr viele Verheißungen gibt, die sich ausschließlich auf Israel beziehen und die Gott auch ausschließlich an Israel erfüllen wird und nicht an irgendwelchen anderen. Und wenn man das nicht sieht, dann wird man auch mit solchen Texten schwer klarkommen. So, und darum geht es heute, um diese anderen 50% der Wahrheit über Israel. Gottes Verheißung für Israel in Bezug auf seinen Messias und sein Land. Und ja, auch wir kommen da drin vor, wir als Gemeinde, das werden wir gleich sehen. Damit wir so einen Text verstehen, müssen wir immer genau hinhören und Fragen stellen. Und diese Fragen dann möglichst aus dem Text oder aus anderen Stellen der Bibel beantworten. Also hier redet eine Person in der Ich-Form und die spricht zu einem Du. Wer ist ich und wer ist du? Wenn wir jetzt mal das vorherige Kapitel anschauen, Jesaja 61, Vers 1, da sagt er, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Nun, das ist klar, hier redet nicht der Prophet Jesaja von sich selber, sondern da redet der Messias. Ja, und der redet zu seinem Volk. Ja, das ist das Du, Israel. Das wird als Zion bezeichnet oder als Tochter Zion oder Jerusalem. So, und dann sagt er, um Zions Willen schweige ich nicht, um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Erstmal, was ist Zion oder wer ist Zion? Kennt heute so den Begriff Zionisten, das ist ein politischer Kampfbegriff, meist negativ belegt, hat aber nichts mit der Realität hier zu tun. Zion war ursprünglich die heidnische Jebusiterstadt Jerusalem in den Bergen Judas, so auf 800 Metern Höhe. Eine heidnische Festung, die konnte von den Israeliten lange Zeit nicht eingenommen werden. Es ist erst König David gelungen im Jahr 1004 vor Christus. Und diese Festung Jerusalems, die hieß Burg Zion. Und nach der Eroberung Davids wurde sie sein Regierungssitz und hieß später Stadt Davids. Direkt daneben, da ist der Tempelberg. Und diesen Ort hat Gott erwählt als den Ort des Tempels. Und den hat dann Davids Sohn Salomo gebaut. Und so wurde Zion auch zur Bezeichnung des Wohnsitzes Gottes, also seines Regierungssitzes in Israel, geografisch betrachtet der Tempelberg. Und von Zion aus sollte dann später der Messias über die Völker herrschen. Und Davids Königtum, das war ja schon so ein Schattenbild dafür, für die Herrschaft des Messias. Und Zion wird später dann auch im übertragenen Sinn für Jerusalem gebraucht. Und manchmal auch für ganz Israel als das heilige Volk Gottes verwendet. Ja, und da kommt auch die Bezeichnung Tochter Zion her. Ne? Kennen wir aus dem Adventslied. Ne? Kennen wir aus dem Psalm 2, Psalm 9. Also im Kern bedeutet Zion Gott herrscht als König mitten unter seinem erwählten Volk Israel. Gott hat diesen Ort erwählt, um von dort aus über die Völker zu regieren. Zion ist also sozusagen der Mittelpunkt der Welt aus Gottes Perspektive, das Zentrum der Begegnung mit Gott. Der Messias, also das ist unser Herr Jesus Christus, an den wir glauben als unseren Erlöser, der sagt hier, ich werde niemals schweigen, ich werde niemals aufgeben, und zwar so lange, bis ich mein Volk Israel vollständig wiederhergestellt habe, bis ich es gerecht und herrlich gemacht habe und das sichtbar für alle Welt. Das ist sein Erlösungsprogramm. Und Jesus sagt, das ist eine absolute Zusage, ich werde euch erlösen, ich garantiere dafür und ich mache das auch, ich führe das aus. Gilt für uns genauso. Wir sind doch genauso erlösungsbedürftig wie Israel, nicht mehr, nicht weniger. Und er sagt da auch zu dir und zu mir, ich erlöse dich, ich mache dich gerecht. Ich stelle dich wieder her und das zu meiner Ehre und Herrlichkeit. Die Welt um uns herum ist voller Erlösungssehnsucht. Also ich nehme das ziemlich stark wahr. Man sucht Erlösung von Killerviren, vom Klimatod, von Krieg, von Existenzangst. Ja, auch von unserer finsteren deutschen Vergangenheit. Und dann fallen die Menschen auf Ideologen rein, die ihnen lauter falsche Heilsversprechungen machen. Wenige verweigern sich dem kollektiven Wahn und die sagen, also ich kümmere mich jetzt nur noch um mich selber und ich höre auf mein Herz und meine Bedürfnisse. Also mit anderen Worten, ich bin selber Gott und ich erlöse mich selber. Ja, ob doch spätestens der Tod macht solchen Selbsterlösungsversuchen ein Ende. So oder so, wir können uns nicht selber erlösen. Ja, auch wir, die wir erlöst sind, wir Gläubige, wir können keinen anderen erlösen, auch unsere Liebsten nicht, für die wir vielleicht schon lange beten. Nur Jesus kann es. Und er wird es tun. Und deshalb schau auf ihn. Er gibt niemals auf. Genauso wie bei Israel. Vers 2. Und die Heiden werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Also Jesus hat ein bestimmtes Ziel mit seiner Erlösung. Er will nicht nur äußerliches Wohlergehen schenken und Stärke, Anerkennung, Gesundheit, was unser Leben so schön macht, sondern sein Erlösungsziel ist immer Gerechtigkeit. Erlösung bedeutet, dass Jesus uns vor Gott vollkommen gerecht macht. Im Grunde sehnt sich doch jeder Mensch nach Gerechtigkeit. Er wünscht sich, dass ihm jemand sagt, dass er gut ist, dass er in Ordnung ist, dass er auf der richtigen Seite steht. Und dann tut er alles dafür, dass er gut dasteht vor den anderen. Aber das ist nur Selbstgerechtigkeit. Denn nur der gerechte Gott selber kann einen Menschen gerecht sprechen. Und Gottes Gerechtigkeit, das ist nicht irgendeine private Angelegenheit, sondern das ist öffentlich. Und so wird Jesus Israel, das heute von allen Nationen verurteilt und dämonisiert wird, einmal als vollkommen gerecht darstellen vor aller Welt. Und wenn Gott gerecht spricht, dann ist das für alle Welt sichtbar. Gottes Gerechtigkeit ist jetzt keine Eigenschaft, die uns verliehen wird, sondern das ist eine neue Identität. Israel erhält einen neuen Namen und damit eine neue Identität von Jesus. So, und dieser neue Name wird jetzt in Vers 4 und Vers 12 genannt. Man wird dich nicht mehr verlassen nennen und dein Land nicht mehr Wüste bezeichnen, sondern man wird dich nennen, meine Lust an ihr und dein Land Vermählte. Denn der Herr wird Lust an dir haben und dein Land wird wieder vermählt sein. Und Vers 12, und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich wird man nennen, die Stadt, nach der man fragt und die nicht mehr verlassen wird. Namen haben in der Bibel eine besondere Bedeutung. Sie haben immer eine Bedeutung. Also der Name bezeichnet meist das Wesen und die Bestimmung seines Trägers. Der Name steht für die Identität einer Person. Die Identität bezeichnet die Gesamtheit einer Person, was eine Person ausmacht, was sie charakterisiert, wohin sie gehört, wie sie sich von anderen unterscheidet, also ihre ganze Einzigartigkeit, das ist die Identität. Mit dem neuen Namen erhält man eine neue Identität. Das ist so, wenn man bei der Heirat den Nachnamen des Ehepartners annimmt. So, ich habe das gemacht, ich kenne das. Da muss man alle Ausweisdokumente neu ausstellen lassen, nämlich auf den neuen Namen. Die Person bleibt die neue, die alte, ja, aber die bekommt eine neue Identität mit dem neuen Namen. Und da muss man alle Vertragspartner benachrichtigen und die über den neuen Namen in Kenntnis setzen. Das ist die neue Identität. Abraham erhält einen neuen Namen. Von Abraham, erhabener Vater, zu Abraham, Vater der Menge. Und Jakob, der Fersenhalter, ja, das Schlitzohr, könnte man vielleicht sagen, wird zu Israel. Gott streitet oder auch Fürst Gottes. Und genauso bezeichnet jetzt der alte Name Israels, Verlassene und Wüste, seinen vorherigen verlorenen Zustand. Und der neue Name Vermählte, den erlösten Zustand. Das ist bei uns genauso. Wir haben in Jesus eine neue Identität erhalten. Wir sind nicht mehr Gottlose, Sünder, Feinde, Verlorene. Das ist die alte Identität. Wir sind jetzt eine neue Schöpfung. Heilige und Geliebte, Auserwählte Gottes. Das ist die neue Identität. In Christus, die haben wir von Gott erhalten. Betrifft sogar unseren individuellen Namen. Und den finden wir im Neuen Testament, in den Sendschreiben, in der Offenbarung. Offenbarung 2,17. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Und 3, Vers 12. Wer überwindet, dem will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Also neuer Name, neue Identität. Und damit erhalten wir auch eine neue Bestimmung. Eine neue Zugehörigkeit. Ja? Das Beispiel zur Heirat, die Zugehörigkeit zu einer Familie bezeichnet der Name. Und ein neues Lebensziel. Wir dürfen heute schon in dieser neuen Identität leben, die wir in Jesus erhalten haben. So, wie machen wir das? Indem wir es glauben. Indem wir ihm dafür danken. Indem wir darin ruhen und darin aktiv leben, entscheiden und handeln. Wenn du diese neue Identität nicht hast, dann komm zu Jesus. Er will dich heute verwandeln. Und warum führt der Herr jetzt die Verwandlung unserer Identität durch? Und da sagt jetzt der Messias wieder zu Israel, Vers 3, und du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Also Jesus erlöst uns nicht, oder Israel, weil Israel oder wir dessen würdig wären. Nicht, weil wir was Besonderes getan hätten. Auch nicht, weil wir uns bekehrt oder geglaubt haben, als Belohnung sozusagen dafür. Genau aus dem gleichen Grund tut Jesus das auch nicht bei Israel. Wir finden nämlich in diesem Jesaja-Text nicht die bekannte Wenn-Dann-Logik aus dem Gesetz. Wenn du meinen Geboten gehorchst, dann werde ich dich segnen und dir Gutes tun. Und wenn du mir nicht gehorchst, dann wirst du Strafe bekommen und Fluch ernten. Das steht hier nicht. Jesus verwandelt Israel nur zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Es geht nur um ihn. Und das aus seiner großen Liebe, aus seiner Barmherzigkeit und Gnade heraus. Und das tut er auch bei uns. Damit wir etwas seien zum Lob seiner herrlichen Gnade, Epheser 1. Dasselbe Erlösungshandeln bei Israel und bei uns geschieht nur durch bedingungslose Gnade Gottes. Und dieses Erlösungshandeln Jesu, das ist nicht irgendwie heimlich im Verborgenen, nur unsichtbar im Himmel, sondern es ist sichtbar auf der Erde. Das ist für alle wahrnehmbar. Das dürfen wir besonders an Israel sehen, heute schon. Ja, auch die neue Schöpfung in Christus, die verändert unser Leben total und das für alle sichtbar. Und jetzt beschreibt Vers 4 die sichtbaren Auswirkungen bei Israel. Man wird dich nicht mehr verlassen nennen, dein Land nicht mehr die Wüste als Wüste bezeichnen, sondern man wird dich nennen, meine Lust an ihr und dein Land vermählte, denn der Herr wird Lust an dir haben und dein Land wird wieder vermählt sein. Denn wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen. Und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Also Vers 5 kommt jetzt wieder, wechselt die Anrede, kommt ein neues Du. Ist jetzt nicht mehr Israel, zu dem er redet, sondern das Land Israel, das mit Du angesprochen wird. Das Land Israel hat für Israel eine entscheidende Bedeutung. Und hier sagt er, das Land Israel wird wieder mit seinem Volk vereinigt werden. Vielleicht stutzt da mancher und fragt sich, ja, Gottes Erlösungshandeln, was mit Israel, was hat das denn mit seinem Land zu tun? Spielt das wirklich eine Rolle, wo die denn jetzt auf der Erde gerade leben? Manche meinen, in der Bibel geht es nicht um das Land Israel, das ist nicht so wichtig. Aber warum musste Abraham seine Heimat in Mesopotamien verlassen, das Land Kanaan gehen? Warum musste Israel Ägypten verlassen und wieder ins Land Kanaan zurückkehren? Warum wurde Israel aus diesem Land wieder vertrieben und Juda nach Babylon deportiert? Und warum musste Juden aus Babylon wieder in ihr Land zurückkehren? Und warum wurden die Juden im Jahr 70 erneut von den Römern in alle Welt vertrieben? Warum kommen seit 1880 wieder Juden aus aller Welt in dieses Land zurück? Und warum entstand nach dem Holocaust, nach dem Zweiten Weltkrieg, wieder ein Staat Israel? Und warum machen Israels Feinde ihm heute noch sein Land permanent streitig? Und schließlich, wo wird Jesus wiederkommen? Geografisch. In Jerusalem. Es hat alles mit diesem kleinen Land Israel zu tun. Geht Gott immer auch um dieses Land? Und warum? Gott hat sich einmal an dieses Volk und an sein Land gebunden, um seinen Heilsratschluss mit der ganzen Menschheitsgeschichte damit zu verwirklichen. Das Volk Israel und sein Land, die gehören untrennbar zusammen. Nach Gottes Ratschluss. Sie wurden getrennt durch Gottes Gericht wegen ihres Abfalls und wegen ihres Unglaubens, aber nur zeitweise. Ja, da fand eine Trennung statt. Israel wurde zu einem Volk ohne Land und das Land wurde zu einem Land ohne Volk. Und wir können das in der Bibel durchgehend beobachten, durch die ganze Heilsgeschichte. Das ist hochinteressant, achtet mal drauf. Es war immer eine Gnadenzeit für die Nationen, wenn Israel von seinem Land getrennt war. Als Israel in Babylon war, war das eine Gnadenzeit für Babylon. Ne? Lest Daniel. Und wenn immer Gott Israel in sein Land zurückgebracht hat, übte Gott Gericht an den Nationen. Ja? Babylon wurde von Mesopotamien erobert, also von Medien, Medopersien erobert. So, und in dieser Phase sind wir heute wieder. Und jetzt hat Gott in unseren Tagen dieses Volk wieder mit seinem Land vermählt. Es ist wie eine Hochzeit. Das ist endgültig, für immer. Es wird nie mehr eine Trennung stattfinden. Und das heißt, Gott wird mit seinen Plänen für die Welt bald am Ziel sein. Ja, das stimmt, Israel ist heute größtenteils noch im Unglauben. Aber Gott hat trotzdem in seiner vorlaufenden Gnade sein Volk auf eine wunderbare Weise wiederhergestellt. Und das unabhängig von ihrem Glauben und ihrem Gehorsam. Israel hat nichts dazu getan. Das war 100% Gottes Gnade. Und er tut es zu seiner Ehre, zu seiner Freude. Und statt dass wir über Israels noch Unglauben jammern, schlage ich eine neue Sichtweise vor. Sehen wir, was Gott schon an Erlösendem bereits getan hat an Israel. Sehen wir, wie der Messias Israels gerade mit Hochdruck in Israel erlösend bei der Arbeit ist. Sehen wir seine Spuren, die sein erlösendes Wirken an Israel hinterlässt. Also da sollten wir aus dem Staunen und der Dankbarkeit gar nicht mehr rauskommen. Und sollte das für uns nicht ein Grund für Freude und Hoffnung sein, gerade in der Finsternis dieser Zeit, die immer antichristlicher wird. Jesus kommt bald. Das ist die Adventsfreude, die uns Jesus heute schenken will. Ja, was heißt das jetzt für uns in dieser Adventszeit? Was geht uns das an? Vers 6 und 7. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt. Gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Ruhm auf Erden setzt. Also, hier steht ein Befehl, für Jerusalem zu beten. Und der ist an ein Ihr gerichtet, an einen Wächter. Wer sind diese Wächter? Das ist nicht Israel. Das ist eine dritte Partei. Im Grunde können es doch nur diejenigen sein, die das verstehen, was in den Versen 1 bis 5 geredet wird. Also alle, die verstehen, dass der Messias Israels gerade in Israel an der Arbeit ist. Und wer soll das sein, wenn nicht die neutestamentliche Gemeinde? Also wir. Wir sollen für Israel, insbesondere für Jerusalem, beten, indem wir sagen, danke Herr, vielen Dank, dass du das alles machst mit Israel. Bitte hör nicht auf damit, mach weiter, mehr davon. Erfüll deine Pläne mit Israel und mit Jerusalem. Bitte stell dein Volk und deine Stadt wieder her, damit du wiederkommen kannst und ein Reich des Friedens aufrichten und der Gerechtigkeit aufrichten. Wir sollen diese Wächter sein und den Herrn ständig damit in den Ohren liegen. Warum? Ist Jesus vergesslich? Wird er schläfrig? Wird er frustriert? Verliert er den Antrieb? Nein, deswegen uns. Damit wir wach bleiben. Denn wir stehen doch in der Gefahr, dass wir gleichgültig werden, frustriert, resigniert. Wenn wir dieses antichristliche, endzeitliche Treiben unserer Tage sehen, das Toben des Bösen. Wir sollen wach bleiben, indem wir den Blick auf Gottes Ziel richten und uns im Gebet mit den Zielen Jesu eins machen. Das hält uns wach. Beim Wachen muss ich an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen denken, was wir gehört haben in der Schriftlesung. Dieses Gleichnis hat Jesus genau im Zusammenhang mit der letzten Zeit vor seinem Kommen geredet. Diese Jungfrauen waren die Begleiterinnen der Braut, mussten auf das Eintreffen des Bräutigams warten. Aber der kam lang nicht und das ließ sie einschlafen. Ja, was war jetzt das Problem dieser 10 Jungfrauen, der Klugen und der Törichten? Das Problem war nicht, dass sie eingeschlafen sind. Sie sind alle eingeschlafen. Sie haben die Ankunft des Bräutigams nicht verschlafen. Die wurden um Mitternacht unsanft geweckt. Ja, wir sind schwach, wir werden müde, wir werden schläfrig. Wir sind schwache Menschen. Und Gott macht uns unsere Schwachheiten nicht zum Vorwurf. Er hat Mittel und Wege, uns aufzuwecken. Ja, vielleicht ist auch diese Botschaft des Propheten Jesaja so ein Weckruf an uns. Sondern das Problem ist ein anderes. Das betrifft unsere geistliche Gesinnung. Und das ist der Unterschied zwischen den klugen und den törichten Jungfrauen. Die klugen Jungfrauen, die haben vorgesorgt. Die hatten noch Reserveöl dabei. Die törichten Jungfrauen haben keine Reserve mitgenommen. Also die Klugen haben mit Schwierigkeiten und Verzögerung gerechnet. Und dann haben sie eben mit ausreichend Öl vorgesorgt. Die wollten unbedingt bei der Hochzeit dabei sein, koste es, was es wolle. Das hat vielleicht ein Opfer bedeutet, noch zusätzliches Öl zu kaufen. Aber an ihrem Tun, da erkennt man die Gesinnung. Und die war ganz auf das Ziel ausgerichtet. Die törichten Jungfrauen, die dachten nicht so weit. Die Gefahr, die ihnen drohte, haben sie nicht gesehen oder nicht so ernst genommen. Vielleicht wollen sie das Geld für das Reserveöl lieber sparen. Ihre Gesinnung war nicht ganz auf das Ziel ausgerichtet. Sie war nur halbherzig dabei. Vielleicht dachten sie, ja, wird schon reichen oder zur Not kaufe ich mir noch was oder leih mir was. Aber um Mitternacht sind alle Märkte geschlossen. Zur Mitternachtsstunde ist es zu spät. Da kann man Versäumtes nicht mehr nachholen. Und unsere Welt, die bewegt sich in atemberaubendem Tempo auf diese Mitternachtsstunde zu. Und Mitternacht ist, wenn nämlich der Antichrist die Macht übernimmt. Und dann werden sie alle aufwachen. Und dann wird keiner mehr schlafen. Wir werden alle sehen, was los ist, welche Stunde es geschlagen hat. Ja, lest mal Offenbarung 6 am Ende. Die wissen genau, was los ist und von wem das ist. Für die Vorbereiteten wird es ein freudiges Erwachen sein. Die gehen ihrem Herrn entgegen. Und für die Nicht-Vorbereiteten wird es ein böses Erwachen sein. Denn die werden nicht dabei sein. Also prüfen wir unsere geistliche Gesinnung. Ist sie ganz auf Jesus und unser ewiges Ziel ausgerichtet? Wollen wir unbedingt dabei sein, wenn Jesus zur Entrückung seiner Gemeinde wiederkommt? Streben wir von ganzem Herzen nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wir können nie zu heilig sein für den Himmel. Wenn wir resigniert sind, entmutigt, frustriert, verzweifelt, weil die Welt immer mehr im Niedergang begriffen ist, dann ist es Zeit, dass wir jetzt aufwachen und umkehren und uns neu an Jesus hängen. Und dann nehmen wir unseren endzeitlichen Auftrag an, dass wir solche Wächter auf der Mauer werden, die unaufhörlich beten, den Herrn an die Erfüllung seiner Verheißungen erinnern. Ja, auch in Bezug auf Israel. Wir beten, dass Gott noch seine noch ausstehenden Verheißungen an Israel erfüllt, damit Jesus wiederkommen kann. Der Dienst wird uns wach und unsere Augen geöffnet halten. Besonders vor den geistlichen Schlafmitteln, die der Teufel gerade reichlich austeilt. Wir sollten ruhig auch nach Israel schauen und beobachten, wie der Herr seine Verheißungen erfüllt. Und das wird unseren Glauben, unsere Freude an Jesus stärken. Verse 8 bis 10 sind jetzt ein Überblick über weitere Aktionen des Messias in Israel. Ein Teil davon ist bereits erfüllt, ein Teil noch nicht. Der Herr hat geschworen bei seiner Rechten und bei seinem starken Arm, ich will dein Korn in Zukunft nicht mehr deinen Feinden zur Speise geben und die Fremdlinge sollen nicht mehr deinen Most trinken, um den du dich abgemüht hast, sondern die es einsammeln, die sollen es essen und den Herrn preisen. Und ihn einbringen, die sollen ihn trinken in den Vorhöfen meines Heiligtums. Israel ist nicht nur wieder ein Staat, sondern wir sind auch wirtschaftlich stark und unabhängig. Und es betrifft nicht nur Landwirtschaft, sondern gerade auch die Hochtechnologie. Die ganzen Hightech-Firmen aus dem Silicon Valley in den USA, also die ganzen Digitalfirmen, die haben in Tel Aviv eine Niederlassung, ja, weil sie dort an die intelligentesten Menschen rankommen. Israel ist da sehr gesegnet. Geht hin, Vers 10, geht hin durch die Tore, bereitet dem Volk den Weg, macht Bahn, räumt die Steine weg, hebt das Banner hoch, empor über die Völker. Weiterhin sehen wir eine verstärkte Auswanderung von Juden aus allen Teilen der Welt nach Israel. Gerade auch in Europa, besonders Frankreich. Wir packen sie alle die Koffer, auch Deutschland inzwischen, weil sie dort nicht mehr sicher sind. Ja, auch Russland und die Ukraine wandern gerade sehr viele aus nach Israel rein. Das ist kein Zufall. Das ist Gottes Plan. Machen wir Platz. Also unterstützen wir auch diese Entwicklung. Beten wir dafür. Alle Juden werden sich wieder in Gottes Land versammeln, bevor Gott seine Pläne mit Israel, mit der Wiederkunft Jesu zum Abschluss bringt. Zum Schluss noch ein Aufruf. Siehe, der Herr lässt verkündigen bis ans Ende der Erde. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Siehe, dein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Also hier wendet sich der Messias wieder an den Dritten, der Israel etwas sagen soll. Und dieser Dritte, das können wieder nur diejenigen sein, die den Messias und seine Ziele bereits kennen. Also wir, die neutestamentliche, endzeitliche Gemeinde. Und Jesus befiehlt uns, sag das doch bitte meinem Volk, dass jetzt noch größtenteils im Unglauben ist, dass ihr Heil, ihr Messias kommt. Der ist schon unterwegs. Könnt ihr seine Spuren schon wahrnehmen? Er ist bald fertig mit seinen Vorbereitungen. Er kommt bald. Und dann wird Jesus nicht allein kommen, sondern er kommt in Begleitung. Er kommt mit seinem Lohn, den er sich schon erworben hat. Und das sind alle, die er durch sein Blut am Kreuz erlöst hat. Alle, die an ihn glauben. Alle, die wiedergeboren sind, die ihn lieben, die ihm folgen, werden mit ihm sein. Und dann kommt der Herr sichtbar wieder mit allen seinen Heiligen. Zacharja 14 und Judas 14, da steht das. Er kommt mit den Heeren des Himmels in weißen Kleidern auf weißen Pferden. Offenbarung 19, 14. Das ist sein Lohn. Das ist sein Lohn für sein stellvertretendes Opfer. Seine Erlösten, du und ich. Wir werden mit Jesus sein, wenn er sichtbar wiederkommt. Ist das nicht wunderbar? Und damit wir mit ihm kommen können, müssen wir ja vorher erst zu ihm gelangt sein. Und das wird mit der Entrückung passieren, wenn der Herr unsichtbar für die Gemeinde wiederkommt. Also der Entrückung wird zwangsläufig vor den letzten Gerichtsereignissen stattfinden. Nach meiner Überzeugung könnte das jeden Tag sein. Da wollen wir wachen und bereit sein. Ja, und gerade die ganzen Ereignisse in und um Israel, die sollen uns zeigen, Jesus ist nahe. Und je näher Jesus ist, desto näher ist auch das Ende der Schreckensherrschaft des Teufels, deren Auswüchse immer extremer, immer absurder und bizarrer zutage treten. Und am Tag seiner sichtbaren Wiederkunft wird Jesus am Ziel sein, gerade auch mit seinem Volk Israel. Vers 12, und man wird sie nennen, das heilige Volk, die Erlösten des Herrn. Und dich wird man nennen, die Stadt, nach der man fragt und die nicht mehr verlassen wird. Was wird das für eine Freude sein? Israel wird endlich erlöst und sie werden endlich ihren Messias erkennen. Und sie werden weinend zu ihm umkehren. Sacharja 12, Vers 10, folgende. Das können wir uns heute nicht vorstellen. Aber es wird so sein. Weil Gott das durch seine Knechte, die Propheten, vorausgesagt hat. Er sagt in seinem Wort immer das voraus, was er in der Zukunft tun wird. Und es geschieht. So war es schon immer in der ganzen Heilsgeschichte. Und so wird es auch weiterhin sein. Darum dürfen wir uns heute schon auf diese herrliche Zukunft freuen und auf sie zuleben. Dann wird uns nicht die Angst regieren wie die Welt, sondern die Freude über Jesu baldiges Kommen. Wenn diese Freude über das Kommen Jesu und sein Friedensreich uns bestimmt, und wenn diese Freude uns aufweckt aus Furcht und aus Resignation, dann ist die Botschaft von Advent für uns Wirklichkeit geworden. Amen.